Am Wochenende habe ich ein Interview in der Welt am Sonntag mit Bodo Ramelow gelesen. Wörtlich sagte Ramelow, aber wir sollten uns die Frage stellen, wie ist damals mit den Menschen umgegangen worden? Wie würden Sie aus Ihrer Sicht als Historiker die Aufarbeitung der Treuhand beurteilen?
Die Aufarbeitung der Treuhand ist unbedingt notwendig, weil viele prozentual sicher über die Hälfte der Berufstätigen unmittelbar einen Schlag in ihrem Leben bekommen haben durch die Treuhandprivatisierung, wobei ihnen meist gesagt wurde, dass sie bzw. das System, in dem sie vorher gelebt hatten, daran schuld gewesen sei, was nicht stimmt.
War aus Ihrer Sicht die Treuhand alternativlos?
Die Treuhand war nicht alternativlos in ihrem Herangehen. Natürlich musste es eine Privatisierung geben. Diese konnte durchgeführt werden, natürlich durch so etwas wie eine Treuhandanstalt. Was die Treuhandanstalt so in ihren Auswirkungen furchtbar gemacht hatte, das war, dass sie Bestandteil einer Schocktherapie war, so bald und so rasch wie möglich die alte Gesellschaftsordnung, Wirtschaftsordnung in der DDR auszurotten und dabei ohne Rücksicht auf Verluste vorzugehen. Das ist einmalig in diesen vielen in Osteuropa nach 1990 vor sich gehenden Umstellungen von der Plan- auf Marktwirtschaft und damit verbundenen Privatisierung.
Antikommunismus und der Glaube an den Markt, das verbanden viele damalige Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik. Heute Abend diskutieren Sie mit Dr. Markus Böig. Er beschreibt die Treuhandanstalt als eine Art, Zitat, unternehmerisches Revolutionsregime, das im Osten Deutschland im Schwebezustand zwischen alter und neuer Marktordnung in den frühen 1990er Jahren eine einschneidende Markt- und Gesellschaftsrevolution ausgestaltete. Geht da Dr. Markus Böig nicht ein bisschen zu weit, dass gerade die Treuhand diesen rasanten ökonomischen und sozialen Umschwung ausgestaltet hat?
Ja, aber dahinter stand natürlich die Schocktherapie, das heißt die Regierung Kohl vorgesehene und durchgeführte schnelle Eingliederung, ökonomische Eingliederung in diesem Fall der DDR, Ex-DDR in die Bundesrepublik.
Was wäre denn als Alternative zur Treuhand denkbar gewesen?
Als Alternative zur Privatisierungspolitik der Treuhand, wie sie war, gab es Möglichkeiten des Gradualismus, das heißt schrittweise durchzuführen, die Veränderungen schrittweise, die Privatisierung durchzuführen und damit die Möglichkeit haben, zu sehen, was rauskommt. Und dann eventuell merken, ja, da müssen wir einige Sachen doch anders machen, andere Formen finden, andere Begründungen finden, anderes Herangehen. Das haben andere Länder so gemacht, nachdem sie merkten, dass die Privatisierung ganz schnell ein Ergebnis hat, nämlich eine Deindustrialisierung.
Eine Auswirkung der Treuhand ist der Verlust von 2,6 Millionen Arbeitsplätzen durch Schließung und Aufgabe von Betrieben bis 1994. Dies hatte gravierende Auswirkungen auf die Bevölkerung. Gerade gut ausgebildete Menschen haben in dieser Zeit den Osten verlassen. Sie lehrten ab 1992 in Kanada. Was hat Sie bewogen, in der Nachwendezeit Ostdeutschland zu verlassen?
Der Grund war ziemlich einfach, dass die Art, wie ich über die, ich habe bereits 1990 veröffentlicht dazu, über die DDR, was sie gewesen war, und auch über das, was anschließend jetzt in der Transformation, wie das genannt wurde, lief, dass das missfiel und dass ich dann schließlich endgültig entlassen wurde aus der wissenschaftlichen Arbeit. Übrigens mit dem Hinweis, unfähig zur wissenschaftlichen Arbeit auf wirtschafts- und sozialhistorischem Gebiet. Kanada war also schon der Versuch, dem auszuweichen. 92 und 94, 95 war ich da. Und sich als Wissenschaftler zu behaupten.
Also Sie beschäftigen sich ja dadurch natürlich auch nicht nur mit dem Transformationsprozess in Ostdeutschland. Gibt es aktuelle wirtschaftliche Transformationsprozesse ähnlich der Treuhand in anderen Ländern?
Die sind ja, wenn sie auch länger dauerten, in der Regel abgeschlossen worden. Ein Prozess, wo das noch läuft und Diskussion hervorruft, ist zum Beispiel der Anschluss Hongkongs, der ehemaligen britischen Kolonie, an die Volksrepublik China. Und dort hat man also versucht, sehr langsam und vorsichtig vorzugehen und vor allen Dingen nicht in dem Fall den chinesischen Sozialismus auf die kapitalistische Hongkong einfach aufzudrücken.
Was wären da sozusagen noch andere Länder, die von solchen Transformationsprozessen beteiligt waren oder beziehungsweise diese durchlebt haben, auch jetzt aus der Vergangenheit?
Ja, zu nennen als andere Wege, als andere Überlegungen, als das dann in Ostdeutschland, besonders natürlich die Arbeitslosenzahlen spielen dabei eine Rolle, sind die Entscheidungen der Regierungen in den benachbarten östlichen Ländern, in Tschechoslowakei beziehungsweise ab 1992 dann Tschechien, und in Polen, als die sahen, welche verheerenden Auswirkungen die Durchführung der konsequenten und raschen Privatisierung hat, haben sie diese dann gestoppt. Und dahinter stand einfach eine Überlebensfrage. Im Unterschied zur Ostdeutschland mussten sich diese Regierungen, im Unterschied zur Treuhand und so weiter, mussten sich diese Regierungen den Wählern stellen und sie merkten sehr schnell, bei der derartigen Verschlechterung der Lage werden sie nicht wiedergewählt. Deswegen sind Polens Radikalreformer Balcerowicz zum Beispiel direkt entlassen worden und es sind Leute dann in diesen Prozess der Privatisierung und Transformation einbezogen worden, die vorsichtiger vorgingen und hinsichtlich der Ergebnisse empfindsamer waren.
Was war da konkret anders als in Ostdeutschland jetzt auf Polen und Tschechien bezogen?
Zunächst eben gar nicht. Auch diesen Ländern haben die Radikalreformer geglaubt, je schneller und je konsequenter privatisiert wird, umso besser ist das für das Land. Sind aber, das ist auch die Theorie, nicht, die neoliberale Theorie gewesen und die ist ihnen auch von Jeffrey Sachs oder Sachs, amerikanischen Neoliberalen, die sie als Berater dann bei sich hatten, dauernd erzählt worden. Als sie aber merkten, dass die erhoffte schnelle Umstellung nicht eintritt, sondern ein rascher Rückgang der Produktionszahlen innerhalb kurzer Zeit, haben sie diese Politik abgebrochen. Im Falle der Tschechoslowakei, Václav Klaus hat dann weiter so gesprochen, als würde er radikal privatisieren, aber er hat das ganz eindeutig abgebrochen. Aus der Sicht von, weil Sie Kanada erwähnen, 1994 habe ich mit dem polnischen Radikalreformer Balcerowicz dort ein langes Gespräch gehabt und er sagte zu mir, er, der Vertreter dieser radikalen Reform, der dann 1991 im Oktober abgelöst wurde, das Gespräch war 94, er sagte mir dann, es hat eigentlich, und da wurde er richtig wütend, es hat nur ein Land gegeben, das diese Schocktherapie, diese Totalprivatisierung in kürzester Zeit wirklich durchgeführt hat. Und das waren Sie, er meinte damit, das war Deutschland und betraf die DDR. Ja. Das war die absolute Ausnahme und das war auch weil alle anderen einen Normalfall dieser Art nicht lange durchgehalten haben.
Was erhoffen Sie sich von der Veranstaltung da heute Abend? Gibt es da neue Aspekte, die da mit reinspielen in dieser Diskussion?
Die neuen Aspekte dürften meines Erachtens sein, dass endlich mal deutlich gesagt wird, was falsch gelaufen ist und dass es falsch gelaufen ist und dass das nicht, wie man dann zunächst argumentierte, die DDR-Wirtschaft so marode war, dass sie sozusagen in dem Moment auseinanderfiel, sondern dass die Behandlung, die sogenannte Transformationsmanagement, daran schuld war, dass so viel zerschlagen worden ist. Und das ist für die Ostdeutschen wichtig, weil man bisher immer angenommen hat und ihnen nahegelegt hat, doch zu denken, sie wären selber dran schuld gewesen.